Attention. Das ist Olympia Fast Daily bei sportradio360.de. Die euphorische Berichterstattung aus unserem Basislager im Münchner Hasenbergl. Rasende Abfahrer in Garmisch. Treffsichere Biathletinnen in Ruhpolding. Deutschlands Eishockeyspieler auf dem Weg zur nächsten Medaille im altehrwürdigen, wie wohl längst baufälligen Eisstadt. Was? Die Spiele finden gar nicht in München statt? Wer zum Teufel... Und wo jetzt? Peking? Im Winter? Im Ernst? Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen? Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia Fast Daily. Jetzt.
Better late than never. Gleich sprechen wir mit Kaiser, ganz spät in der chinesischen Nacht. Also wie hat der Tag heute angefangen? Mit dem Real-Life des zweiten Slalom-Durchganges. Also ich kann nicht so früh aufstehen. Ich bin alt, aber ich musste dann aufstehen, weil ich meinen Hund Gassi führen musste. Ich habe das im Real-Life angeschaut und weiß bis jetzt noch nicht, was mit Manuel Feller passiert ist. Ich gehe mal davon aus, dass er rausgeflogen ist. Irgendwann mal, zu irgendeinem Zeitpunkt, und habe dann den Sieg von Clément Noël noch gesehen. Völlig in Ordnung, wieder mal der nächste Wettbewerb, wo es völlig in Ordnung geht, dass der Sieger, der dann Gold geholt hat, auch tatsächlich, ja, der, was soll ich sagen, nach der Saison Clément Noël, auch wenn es im Slalom bislang, glaube ich, 6 oder 7 verschiedene Sieger gegeben hat, Clément Noël ist der beste Slalomfahrer. Es ist ein absolutes Rätsel, es ist absolut zufällig, dass der erst einen Slalom gewonnen hat, hat gewonnen vor Johannes Strolz und Sebastian Vossolewag. Vossolewag bin ich kein Fan. Von Strolz werde ich schon langsam zum Fan, weil das ist natürlich bockstark, dass er noch einmal die Konzentration findet, nach seinem Kombinationsgold hier Silber zu holen. Ja, schön. Jetzt hören wir mal von Kaiser und dann noch ein Wort zu Thomas Wagen. Ja, Herrschaften, heute ein bisschen später, weil ja, es gab auch Aufnahmen für die Big Show, die man dann morgen hören wird, aber der große Sebastian Kaiser, es ist jetzt 1 Uhr 5 Uhr früh, das ist nicht gut, 1 Uhr 5 früh bei Sebastian in Peking. Und Sebastian, aber du bist wahrscheinlich noch so voll Adrenalin, weil du natürlich gerade vom Shorttrack gekommen bist, wo deine neue Lieblingssportlerin Anna Kurnikova in ihrer zweiten Karriere, nein, ist natürlich nicht Anna Kurnikova, aber eine junge Deutsche, die du vor ein paar Tagen schon mal getroffen hast. Ich habe ehrlicherweise nicht gesehen, wie es gelaufen ist. Erzähl mal ein bisschen.
Sei froh, dass du es nicht gesehen
hast. Oh, um Gottes Willen, ja, okay. Ja, okay.
Ich habe sie auch ehrlicherweise das erste Mal schon 2014 getroffen. Insofern kennen wir uns schon ein paar Jährchen vor ihren ersten Olympischen Spielen damals. Und ja, es war ein großes Drama. Sie ist in ihrem ersten Lauf gleich rausgeflogen, weil sie eine Gegnerin behindert hat und damit einen Penalty bekommen hat. Und das heißt so gut wie Disqualifikation. Und da war es natürlich ein großes Tränendrama in der Mixzone. Sie hat da einen richtigen Weinkrampf gekriegt und war natürlich ein Häuflein Elend und in dem Moment wahrscheinlich die unglücklichste Sportlerin der Welt. Und da musste man schon Mitgefühl haben, aber sie weiß auch, sie hat den Fehler gemacht und sie sagt auch selbst, das war richtig entschieden von der Jury, sie da praktisch rauszunehmen. Und ja, dann ist sie, wie gesagt, die nächste Kurve dann sogar noch gestürzt, hat sich aber nichts getan zum Glück, aber der Sturz, der war dann für den Wettbewerb an sich, also für ihren Wettbewerb irrelevant, weil die Szene, um die es ging, die war davor. Und ja, schade.
Jetzt, du sagst ja, sie akzeptiert diesen Richterspruch, klar, sie kann sich auf den Kopf stellen, wird auch nichts ändern, aber ich habe vor ein paar Tagen mal wirklich rein, ich glaube am Wochenende war es, am Samstag oder Sonntag reingeschaut, da hat diese Entscheidung des Kampfgerichts ewig und 3 Tage gedauert. Und ist das nicht, kommt dir das nicht ungefähr gleich willkürlich vor wie irgendein x-beliebiger Handballschiedsrichter, der eben auf 7 Meter entscheidet oder nicht? Oder gibt es hier aus deiner Sicht ganz, ganz klare Regularien und es kann eigentlich keine 2 Meinungen geben?
Naja, das sind Interpretationsspielräume, die man natürlich hat. Also man guckt sich halt das Video an und sagt, was war das jetzt? Von wem war der Schlittschuh und von wem war der Schlittschuh? Wer war da jetzt über der Linie und wer war da nicht über der Linie? Aber das ist eben dann wie eine Abseitsentscheidung ohne kalibrierte Linien. Also da muss man dann halt genau gucken und dann ist eben die Jury da und sagt eben, okay, sie hat den und den Fehler gemacht oder sie hat die Sportlerin, die Gegnerin da und da behindert. Also da gibt es natürlich Interpretationsspielraum, aber es entscheidet eben nicht ein Gespann oder eine Schiedsrichterin oder ein Schiedsrichter alleine, sondern das sind, glaube ich, fünf. Und im Innenraum sind drei. Also dass da gucken genügend Leute drauf, sodass da praktisch schon eine, in den meisten Fällen zumindest eine faire Entscheidung getroffen wird. Natürlich versteht der Sportler nicht immer, was da entschieden wurde. Und da gibt es mit Sicherheit auch Streitfälle. Aber in dem Fall hat Anna Seidel eben gesagt, okay, das war schon Korrektion.
Was kannst du und was willst du mir vor allen Dingen über Jutta Leerdam erzählen? Ich kannte die junge Frau nicht, aber du hast aber du hast mir ein Bild von ihr geschickt mit einem Hinweis auf ein Video. Also was muss ich über die junge Frau wissen? Sie ist verliebt, aber weder in dich noch mich.
Das ist leider wahr. Sie ist verliebt in Koen Verweij. Das ist ein ehemaliger Eis oder ehemaliger nicht, aber ist ein Eisstellläufer, der ehemals gut war und sich aber jetzt nicht für Olympia qualifizieren konnte. Und das ist sowas wie das Sport-Glamour-Paar in den Niederlanden. Und nein, ich hatte dir das nur geschickt, weil das Ganze eine lustige, so eine kleine lustige Begebenheit sich zutrug. Ich habe den Kollegen vom Telegraph, mit dem ich befreundet bin, gezeigt, dass wir vor ein paar Tagen oder relativ schnell, als die Spiele begonnen haben, Jutta Leerdam relativ groß mit dem Instagram-Foto von sich in der Zeitung hatten auf der letzten Seite. War schon sehr gewagt, das Bild. Da sah sie also mit gespreizten Beinen auf einem Stuhl, wunderschön angezogen, also hatte was. Und,
also nicht mit ihrer Arbeitskleidung, das müssen wir festhalten. Das war nicht ihre Arbeitskleidung.
Nicht mit ihrer Arbeitskleidung. Und da sagte mir der Kollege vom Telegraph, was ja auch eine Boulevardzeitung ist, boah, das könnten wir nicht machen, das ist viel zu sexistisch, das kriegen wir in Niederlanden nicht hin. Das dürfen wir nicht. Und dann hat sich halt ergeben, dass das natürlich dann in der Redaktion Aufmerksamkeit erregt hat bei uns. Und die wollten dann einfach mal, nachdem sie das erste Mal gestartet ist, ein bisschen was über sie wissen. Und da haben wir eben bei Bild.de gibt es diese Olympia-News. Da lohnt sich immer mal reinzuschauen, weil es da wirklich tolle Geschichten gibt. Und eine davon war eben über Jutta Leerdam. Und mein Kollege hat mich dann über sie ausgefragt. Ich habe ihm dann ein bisschen was erzählt. Und das haben wir natürlich untermalt mit Videos von ihr, mit Bildern von ihr, mit Fotos und ja, ganz tolle Sachen. Und das hat dann wiederum den Telegraph auf den Plan gerufen, der dann bei uns anrief oder eine E-Mail geschrieben hat, könnten wir das Video haben? Und das hat
klar
gemacht, haben mich dann untertitelt und haben dann praktisch das, was sie selbst nicht machen dürfen, haben sie dann praktisch uns machen lassen und sind dann auf fremden Arsch durchs Feuer geritten, wie man so schön sagt, und haben dann praktisch gesagt, hier die Bild-Zeitung in Deutschland, die macht das über unsere Jutta Leerdam. Und das durften sie dann auf ihre Homepage stellen. Und das war dann auch, sagte mir der Kollege vorhin noch, der wohl zweitmeist geklickte Beitrag am heutigen Tag auf der Seite des Telegraph. Also so lustig geht es manchmal zu.
Ja, gut. Also sie haben einfach euch zitiert dann und dann ist alles in Ordnung. Okay, I see.
Ja, sie haben einfach das Video uns abgenommen. Also ja, okay, ich weiß nicht, ob sie es uns abgekauft haben oder ob wir es denen so gegeben haben, keine Ahnung. Aber das, was sie nicht machen durften, haben sie gesagt, die anderen machen es, dann dürfen wir es nehmen. Also schon kurios manchmal.
Na, wäre schon schön, wenn wenigstens ein Kaltgetränk für dich hinten rausgesprungen wäre. Aber man kann nicht alles haben. So,
soll es das hier geben? Wir sind hier im Sozialismus und gefangen. Also wo sollen wir das Kaltgetränk nehmen? Wir dürfen ja nirgends hin.
Okay, I let you go on this one, Sebastian. Heute ein bisschen kürzer, unser Gespräch heute, weil es ist wahnsinnig viel los. Aber du wirst morgen wahrscheinlich Kamila Valjeva wieder auf die Kufen schauen.
Das ist wahr. Ja. Nicht nur auf die Kufen. Also da schaut man auch mal über den...
Man würde gern oben reinschauen.
Hätte ich fast gesagt.
Man würde gerne in ihre Gedanken reinschauen. Das würde ich gerne. Mit welchen Gedanken geht sie raus? Wie nervös ist sie?
Also man schaut auch gerne mal über den Spielfeldrand, hätte ich fast gesagt, über die Bande hinaus zu ihrer Trainerin, die da steht. die eine ja ganz ja zwiespältige Person ist, die unheimlich brutal ist in ihren Methoden und fassbare Sachen mit den Mädchen veranstaltet und einen Verschleiß hat. Mit 18 sind die im Grunde genommen alle kaputt und dann kommen eben die nächsten 14, 15-Jährigen zu ihr und Wegwerfgesellschaft, hat Katharina Witt dazu gesagt, und das ist ein brutaler Begriff, aber der trifft es, glaube ich, perfekt. Und ja, was Valjeva angeht, muss ich sagen, sie hat das gestern mit Bravour gemeistert. Sie ist da dem Druck, sie hat dem Druck standgehalten, hat die Kurzkür gewonnen, und ich glaube, dass das für sie ein eminent wichtiger Moment war, und so wird sie auch morgen rausgehen. Es gibt im Grunde genommen nur ihre Trainingskollegin, die Weltmeisterin Anna Schapakova, die sie gefährden kann. Jemand anders ist nicht mehr im Rennen im Grunde genommen. Die Drittplatzierte, eine Japanerin, die ist von den Punkten her eigentlich schon zu weit weg. Also die beiden Trainingskolleginnen, beide unter dieser Trainerin übend, die werden das unter sich ausmachen. Und da bin ich mal gespannt, was wird. Aber ich gehe davon aus, dass die tatsächlich Gold holen kann. Und das wäre natürlich dann schon heftig. Es wird keine Siegerehrung geben. Flower Ceremony, hat man vorher gesagt, jetzt heißt es Venue Ceremony geben. Sie darf aber dann tatsächlich, wenn sie aufs Podest kommt, und das ist ja wahrscheinlich zu 99% so, dann darf sie auch beim Schaulaufen dabei sein. Das hat der Eisschlauch-Weltverband, die ISU, heute schon bestätigt. Also man bekommt sie beim Schaulaufen dann auf alle Fälle zu sehen. Also das sind alles so Sachen, die hier ablaufen. Das ist eigentlich ein Skandal, aber ja, Wahnsinn. Vor Gerichten auf hoher See bist du in Gottes Hand, und hier hat eben dann das Gericht für Valjeva entschieden, trotz eines positiven Doping-Befundes. Naja, der Nächste, der entscheiden muss, ist die ISU, also der Kass ist jetzt erstmal raus, also der hat jetzt entschieden, was dieses Thema angeht, und alles andere muss jetzt erstmal durch die ISU-Gremien, und wenn dann Streitfälle auftauchen, dann tritt der Kass wieder auf den Plan, aber das wird jetzt ewig dauern, und alle werden auf ihre Medaillen warten müssen. Und das finde ich gerade auch für die, die jetzt Silber und Bronze gewonnen haben im Teamwettbewerb schon, finde ich das schon heftig. Also das ist schade. Man nimmt denen die gesamten Emotionen und die gesamten olympischen Momente, und das kann man auch nicht wieder gut machen, indem man sagt, wir werden euch würdig dann später ehren. Und das geht nicht. Du bist noch mit voll Adrenalin, wenn du auf dem Siegerpodest stehst und bist gerade erst gelaufen, 10 Minuten vorher oder eine Viertelstunde vorher, und jetzt sollst du dann irgendwann deine Medaille bekommen bei irgendeiner Gala oder bei irgendeiner WM vor einem völlig anderen Publikum in einem völlig anderen Land. Du bist vielleicht schon in normalen Klamotten, weil du gar nicht mehr aktiv bist. Also das ist alles total verrückt, und das ist total unglücklich gelöst. Und ich habe es gestern schon gesagt, die Kleine, die ist das wahre Opfer hier in dieser ganzen Geschichte, und schlecht beraten, ganz, ganz schlecht beraten mit dieser dämlichen Ausrede. Ihr Opa hätte da was gemacht, oder nichts gemacht, aber sie hätte aus dem Glas getrunken, das ihr Opa zuvor benutzt hatte. Also so schlecht beraten, die kann einem wirklich nur leid tun, von so schlechten Menschen umgeben zu sein. Und ich habe jetzt gerade auch vor ein paar Minuten so einen Artikel nochmal bei Bild.de veröffentlicht. Das lohnt sich, glaube ich, da gibt es so einen Einblick in die Methoden und in die Machenschaften ihrer Trainerin. Und das ist eigentlich schon heftig. Da kann man im Grunde genommen sich schon an 5 Fingern abzählen, was in den nächsten Monaten und Jahren mit ihr passiert.
Da muss ich dich jetzt aber schon noch mit einer Abschlussfrage quälen. Jutta Müller von Kathi Witt, Katharina Witt, nur Frau Müller genannt, immer noch, glaube ich.
Ja, die sieht sich immer, also sie immer noch.
Ne? Jutta Müller war streng, aber gerecht. Und kein Vergleich mit der jetzigen, mit der russischen Trainerin.
Da brauchen wir jetzt nur von den Beispielen zu reden, die es jetzt konkret gibt, was die Sportlerinnen erzählt haben über ihre Trainerin. Also sie durften nichts, so gut wie nichts essen. Leblitzkaya sollte sich nur noch mit Pulvern ernähren. Die andere, die Weltmeisterin oder die Olympiasiegerin von 2018, die hat erzählt, dass sie nicht mal mehr Wasser getrunken haben. Sie haben praktisch nur noch den Mund ausgespült und das Wasser dann wieder ausgespuckt, um eben nicht zuzunehmen, was eigentlich total hirnverbrannt ist eigentlich. Und nur so, das ging immer nur um diese Ernährung, und alle in den letzten Jahren verletzt und Karriere beendet. Und die eine hat mit 22 Jahren jetzt die Silbermedaillengewinnerin von von Pyeongchang chronische Rückenbeschwerden, sodass die sich praktisch mit 22 Jahren nur noch in eine Richtung drehen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Und das sind alles Resultate des Trainings. Und das gab es bei Jutta Müller definitiv nicht. Also Jutta Müller hat natürlich Kathi Witt dazu angehalten, möglichst nicht so viel Schokolade zu essen. Aber das war dann immer in so eine kleine Wette zwischen denen. Hat Kathi mal erzählt, dass dann es irgendwo als Belohnung dann irgendwie einen Schokoriegel gab, wenn irgendwas Besonderes geglückt ist und so. Aber da, Jutta Müller ist weit, weit entfernt gewesen von Quälereien, was jetzt ihre Sportlerinnen angeht. Also da müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Die würde ich nie auch nur annähernd
bestellen.
Also, ich frage ja noch. Nein. Also dann würde Kathi Witt, die ja diese Methoden hier mörderisch kritisiert, dann würde Kathi Witt auch nie dieses herzliche Verhältnis bis heute zu ihrer Trainerin haben. Also das ist ausgeschlossen. Also sie war streng, Frau Müller, mit Sicherheit, aber immer im so wie man halt einen strengen Lehrer kennt, wenn der Rüber vor mir steht in der Schule, ja, dann hätte ich da auch Respekt, dann wird es gnadenlos. Und so war das auch, aber es war nie, dass wir jetzt hier von körperlicher Züchtigung oder von Doping an Minderjährigen reden, um Gottes Willen.
Also, nein, das hätte ich, aber ich meine nur von der Strenge her. Aber ich
nein, kann man nicht vergleichen.
Ja, ich finde es ja auch nett, also Kathi Witt hat zu Beginn oder Mitte der Pandemie wir sind schon fertig, Kaiser, aber hör bitte trotzdem zu, auf Facebook einfach nur mal einen Post gemacht, wo sie deutlich mehr Solidarität innerhalb der Gesellschaft gefordert hat. Und hat sie dann nur geschrieben, Frau Müller hat ja manchmal auch mit mir mitgehungert übers Wochenende. Also es scheint ein wirklich herausragendes Verhältnis gewesen zu sein zwischen den beiden.
Ja, mit Sicherheit, logisch, klar.
So, das war's mit dir, Kaiser. Bis übermorgen. Ja, morgen ist Big Show, bis übermorgen. Übermorgen sprechen wir dann über Valjeva. Ja, Thomas Wagner wollte ich noch kurz ansprechen. Also, morgen ja Big Show, ohne Wagner möchte ich, vielleicht kommt er als Überraschungsgast dazu, aber ich sage, ja, pass auf, morgen ist die Aufstellung so, da und da könntest du dazu. Und das war kurz vor Mittag, sondern schickte mir eine Sprachnachricht zurück und sagte, ja, und die Deutschen, Wahnsinn. Und ich habe nicht aufgepasst, ich habe gesehen, okay, Linus Strasser hat nichts gewonnen. Dann, okay, er wird jetzt doch hoffentlich nicht den dritten Platz, aber wäre auch verdient gewesen, dritter Platz Biathlon-Staffel. Ja, tolle Leistung natürlich der Deutschen, aber ist das der Wahnsinn von Thomas Wagner? Und dann sage ich zurück, also ist wieder irgendwas im Eiskanal passiert, ich passe da nicht auf. Was willst du von mir? Und dann tatsächlich, ja, Teamsprint, Wahnsinn. Hennig und war es Karl? Henning und Karl, ja, werden morgen möglicherweise auch Einzug finden in die Power Rankings. Der Tag ist lang, auch bei mir, aber heute doch noch Olympia Day und morgen gibt es dann wieder eine, ich möchte sagen, ausgedehnte Big Show 547 ab 17 Uhr.
Das war Olympia Fast Daily, Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Big Show, fast live und in Farbe. Bei sportradio360.de.